genau wieder gegeben. Und ich versuche auch, das schnell zu kommunizieren, wir haben nicht so viel Zeit. Nämlich, der Merleau-Ponty ist ein typischer französischer Autor, wenn man sozusagen ethnische Vorurteile klären darf, der in Sex sozusagen Sexualität Heilmittel gegen alle Krankheiten sieht, inklusive philosophische. Und sein Modell ist sozusagen Sex in absoluter Dunkelheit. Ja, das heißt, gemeinsames Abtasten auf rein körperlicher Ebene, ohne dass man dabei etwas sieht. Er behauptet, und das ist der Schlüsselsatz, würde ich sagen, entgegen jeder Erfahrung, aber egal. Er behauptet, dass reines Tastgefühl und reines Abtasten ist ein reziprokes Gefühl. Das heißt, wir können durch das Tastsinn das wiederherzustellen, was wir beim Sehen und bei Hören, das heißt bei idealistischen sozusagen Sinnen, verloren haben. Das ist der Grund, Grundbehauptung. Okay. Also er meint, dass wenn wir sozusagen die ganze idealistische Philosophie danach fragen, welche Sinne angesprochen sind und welche Sinne sie tragen, dann ist es Gehör und dann ist es Sicht. Ja. Das heißt, entweder nehmen wir wahr, das, was gesagt wird, oder wir schauen etwas sozusagen. Ja. Und dann im Grunde auch, dass wir Wahrheit als Wahrheit bezeichnen, ist die Korrelation, das klassische ja bei Plato und bei Aristoteles, ist Korrelation zwischen dem, was wir hören und dem, was wir sehen. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand sagt, es ist ein Tisch, ja, und der Tisch ist weiß und ich sehe das, dann ist es wahr. Ja. Also dann funktioniert es. Dann bei dem Ding Mensch, als wir festgestellt haben, funktioniert das nicht. Weil zum Beispiel jemand sagt, ich bin der größte Philosoph aller Zeiten und mein Denken ist der tiefstmögliche. Und ich sehe ich an und denke, was für ein Idiot. Wer hat recht? Es gibt keine Möglichkeit, das Gesagte mit dem zu vergleichen, was man sieht. Ja, aber es kann sein, dass ich sehe einen totalen Idioten, aber eigentlich ist er ein Philosoph. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, das Gehörte und das Gesehene miteinander zu vergleichen, weil das Gehörte bezieht sich auf das Innere des Menschen, zu dem wir keinen Zugang haben, das Gesehene zum Äußeren. Und da es nicht möglich ist, das Innere mit dem Äußeren zu vergleichen, es gibt diese Brut, von dem wir gerade gesprochen haben, das ist diese Kluft, und diese Kluft ist ontologisch unüberbrückbar. Kann ich das Innere mit dem Äußeren, sprich das Gehörte mit dem Gesehenen, gar nicht vergleichen. Wo ich generell das kann, in Bezug auf die Menschen, kann ich das nicht. Ja? Der Vorschlag sieht folgendermaßen aus. Beide Sinne abzuschalten, ja. Das heißt, nicht zu sagen und nicht zu sehen, sondern eben halt Sex zu praktizieren und Abtasten zu praktizieren in der absoluten Dunkelheit. Wenn es so passiert, in dieser Situation behauptet Merleau-Ponty, das Tastgefühl ist reziprok insofern, dass wenn ich jemanden, also kein Ding, ja, aber ein anderes lebendiges Wesen abtaste, dann spüre ich das gleichzeitig, das heißt synchron, in Bezug wie der andere auch. Ja? Also wenn ich zum Beispiel diesen Tisch berühre, dann spüre ich das den Tisch nicht. Wenn ich aber eine andere Person berühre, spüren das beide, und zwar den gleichen Druck, und zwar die gleiche Berührung, und zwar synchron. So können wir auf der Ebene des Tastgefühls eine Verständigung, eine Synchronizität zwischen mir und dem anderen herstellen. Eine Synchronizität, die beim Sehen und beim Hören verloren geht, ja? Wenn man dieses Modell von Lacan oder Sartre als Ausgangspunkt nimmt. Ja? Das war dieser Vorschlag. Und dieser Vorschlag war dann plötzlich, und das ist interessant, radikal erweitert. Und Merleau-Ponty, und das ist dieses Sichtbare und Unsichtbare, ja, behauptet, dass das Sehen ist in sozusagen Sex und Dunkelheit, weil das Sehen selbst ist nichts anderes als Schicken einer Welle, na, die ja zurückkommt vom Gegenstand in der Form einer Farbe, ja, oder eines Rieses. Das heißt, das Sehen ist ursprünglich und seiner Beschaffenheit nach ein Tastgefühl. Dort setzt eben Lacan an. Das heißt, ich kann sagen, ja, dass wenn ich den Tisch sehe, der Tisch sieht mich auch. Und so verstehen wir uns auf der Ebene des Tastgefühls. Ja? Also das ist ein merkwürdiger Gedanke, den er formuliert hat vor seinem Tod, ja, also 2 Jahre vor seinem Tod. Dass nicht nur ich den Tisch sehe, sondern der Tisch sieht mich auch, und zwar, weil das Sehen ist eine Form der Berührung und der Tisch spürt diese Berührung genauso, wie ich diese Berührung spüre. Wäre es nicht so, hätte der Tisch mir diese Signale, die ich ihm schicke, nicht zurückgeschickt. Sind die Wärme verschwunden. Also diese Übersetzung mit dem Gehör ist das Gleiche, ja? Das ist ganz klar nur auf der Ebene der Membrane. Das heißt, Tastgefühl ist der einzige Gefühl. Dieses Gefühl ist reziprok. Alle anderen sind Ableitungen und können deswegen übersetzt werden in die Sprache des Tastens und Abtastens. Und so werden alle Gefühle und alle Erlebnisse reziprok. Dadurch, und zwar grundsätzlich, überwinden wir diese Kluft und können sagen, dass das, was auf der idealistischen Ebene nicht geklappt hat, das heißt auf der Ebene, klappt auf der Ebene des reinen Abtasters. Wenn Sie schauen, die Kunst der 60er Jahre, die in einem immensen Einfluss von Merleau-Ponty stand, da gab es ja unglaublich viele dunkle Zimmer, ja, wo man reinkriechen musste, ja, nicht wahr, und alles abtasten musste, ja, so 60er Jahre. Das war auch dieser Tastkino von Valley Export, ja, wo sie nackt, ja, und so musste man sie abtasten. So. Das war alles in Merleau-Ponty übersetzt in die künstlerische Praxis der 60er Jahre. Das war sehr, sehr populär damals, diese Idee. Und die Reaktion von Lacan ist ein typischer. Auf der einen Seite übernimmt diese ganze Ausrüstung, ja, von Merleau-Ponty. Das heißt, alle diese Möglichkeiten, nicht nur sehen, sondern gesehen zu werden, dass das Sehen reziprok ist. Es gibt diese berühmte Geschichte, die Sie wahrscheinlich gelesen haben, über eine Konservendose. Ja, ich fand die, ne? Der hat sozusagen eine berühmte Stelle, wo Lacan auf der See eine Erleuchtung bekommt, nämlich er wird geblendet von einem Strahl und sozusagen praktisch körperlich immobilisiert. Und dann er versucht sozusagen den Ursprung dieser Strahl zu finden und sieht eine Konservendose, die schwimmt hier sozusagen im Meer und er versteht, sie sieht mich. Also er hat sie nicht gesehen, aber sie sah ihn, ja, und hat ihm diesen Strahl geschickt, um ihm zu zeigen, dass sie ihn gesehen hat. Das ist alles sozusagen so später Lacan, unter Eindruck von späten Merleau-Ponty. Nun ist es so, dass wir von Lacan wissen, ja, nicht wahr, dass es kein Phallus gibt, ja? Sondern Penis, ja? Also berühmt aus einer Äußerung. Und deswegen jeder Sex beginnt mit der Kastration. Ja? Und das ist nichts anderes als die Verstellung, dass man aus dem Empirischen nicht weiter schließen kann. Ja, das ist sozusagen sein Realismus, ja, der dann plötzlich durchschlägt. Man kann kein Erkenntnis, also was ist der Unterschied zwischen Phallus und Penis? Ja, dass der phallische Akt ja ist der Akt der Erkenntnis. Ja. Es gibt ja diesen berühmten biblischen Satz, ja, eine Frau zu erkennen und die Welt zu erkennen, in die Welt einzudringen, einzutreten, ja, die erschließen, also diese ganze Metapher, die auch dann Derrida, dass im Grunde handelt es sich nur um die Metaphorik. Und man muss ja einsehen, dass aus keiner empirischen Erfahrung metaphysische Schlüsse abgeleitet werden können, die angeblich Auskunft geben können über die Grundstruktur der Erkenntnis oder Grundstruktur des Geistes, also die Durchstruktur des Körpers. Es handelt sich nur um die empirische Gegebenheiten. Und da sagt er, es gibt kein Faust, es gibt nur Penis. Ja? Es gibt sozusagen keine metaphysische Dimension der Sexualität. Ja, sie ist rein empirisch. Jeder Versuch, eine metaphysische Dimension der Sexualität aufzubauen, ist eine Art Neurose. Die ist auf der einen Seite notwendig, also Lacan, auf der anderen Seite rein metaphorisch. Ja? Das ist eine Ansammlung von Metaphern. Wenn man diese Metapher, die ja an sich sich bieten, ja, und auch total legitim sind, aber wenn man die als Begriffe benutzt, also als sozusagen Begriffe, die die Welt erschließen in der Tat, dann ist man verrückt, ja, dann ist man krank. Man muss sozusagen eingehalten werden. Und deswegen sagt Lacan immer, die Philosophen, ja, müssen geheilt werden, die sind sonst die Kranken. Ja. Weil die Philosophie und, ja, und die Wissenschaft und die Kunst bestehen darin, dass die Metapher, also diese phallische Metapher des Penis oder was auch immer, verkaufen oder präsentieren als eine Art Wahrheit, ja, als eine Art Erschließen dessen, was ist. Ja. Und es ist nur mit, und es sind nur Metapher. In diesem Sinne, seine Reaktion auf alle Diskurse, ja, vom Typ Sartre, vom Typ Merleau-Ponty und so weiter, ist immer die gleiche. Er übernimmt es, er sagt, als metaphorische Beschreibung dessen, was vor sich geht, das ist sehr gut. So funktioniert es auch. Aber als eine Chance, etwas Wahres über die Welt und unser Erkenntnisvermögen und so weiter zu sagen, es ist absolut irreführend. Ja, wir erschließen keine Wahrheit dadurch. Wir bekommen nichts Reziprokes dadurch, sondern wir erzeugen notwendige Illusionen, ja, die nur so lange gut sind, solange wir verstehen, dass es Illusionen und Metapher sind und keine Realität. Wenn wir denken, es sind Realitäten, das sind einfach krank. Ja. Das heißt, im Endeffekt bleibt man beim Design. Ja, man bleibt beim Design insofern, dass man zumindest, ja, nicht wahr, in den 60er Jahren, wir werden über die Mode hören dann im zweiten Teil, Roland Barthes war der Gegner von Merleau-Ponty und der klassischen Feminist. Ja? Noch viel radikaler ist Lacan in seinen theoretischen Schritten. Weil er konsequent alle Versuche metaphysischer Art, phänomenologischer Art ausschalten wollte, so etwas wie einen unmittelbaren Zugang zu irgendwelcher Wahrheit zu behaupten. Ja? Sozusagen die Möglichkeit der Lüge und der Simulation ontologisch auszuschalten. Ja, die Grundposition von Sartre, von Lacan und dann noch von Schelfenbach besteht darin, die Möglichkeit der Lüge, der Täuschung, der Simulation ist die tiefste ontologische Dimension eines jeden Zeichensystems, eines jeden Sprechens. Diese Möglichkeit ist tief verankert in der Sprache selbst. Und jeder philosophische Versuch auf der Ebene der sexuellen Authentizität, auf der Ebene der künstlerischen Authentizität oder so, diese Möglichkeit der Lüge auszuschalten und etwas zu suggerieren, als unmittelbar und direkt wahr, dass sozusagen diese Möglichkeit überspringt, das ist eine ideologische Täuschung, die eigentlich zu dekonstruieren und zu durchschauen geht.
Aber ich muss das ganz kurz diskutieren, weil wir ja Erholung haben, nicht heute, sondern nächste Woche, oder?
Wir machen Mode heute. Wir machen Mode heute, ja.
Nein, ich glaube, sie kann gar nicht reformieren, weil du gesagt hast, es heute.
Doch, doch.
Ja,
sie kann.
Geht es?
Ja, sie kann. Wir machen heute Mode.
Ja.
Und was ist Mode? Mode ist ein System der Täuschung. Und deswegen sagt Roland Barthes, dass sozusagen die Mode liegt ja, die Mode ist viel ontologischer als alle anderen, weil die Mode zeigt, wie diese Mechanismen der Täuschung, der Simulation, der Hypokrisie als grundsätzliche von Tanya, wobei alle anderen Versuche sozusagen die reine Wahrheit als Kurzschluss zwischen Inneren und Äußeren herzustellen, nur Illusionen.